Talk Science to Me. Der Wissenschaftspodcast der TU Graz. Hallo und herzlich willkommen bei Talk Science to Me, dem Wissenschaftspodcast der TU Graz. Mein Name ist Birgit Baustetter und heute spreche ich mit Dirk Schlicke. Er ist Bauingenieur und leitet das Institut für Betonbau an der TU Graz. Er ist vom Baustoff überzeugt, wenn man ihn richtig einsetzt. Lieber Dirk, vielen Dank, dass du heute hier bist und meine Fragen beantwortest. Du leitest das Institut für Betonbau. Was machst du den ganzen Tag?
Ja, mein Tag ist ganz vielschichtig. Also wir haben Vorlesungen, ne? Ich bin viel in Vorlesungen, wo ich den Studierenden beibringe, wie das funktioniert mit der Betonbauweise. Wir haben Forschungsprojekte, die ich zum Teil leite, aber auch zum Teil auch noch aktiv mitwirke in diesen Forschungsprojekten. Dann gibt's Normenarbeit, Gremienarbeit. Jetzt komme ich gerade aus einer Besprechung von einem Forschungsprojekt, wo es tatsächlich um nachhaltige Betonbauweise geht. Und ja, dann gibt es noch administrative Aufgaben am Institut, denen man natürlich auch gerecht werden muss.
Beton ist ja jetzt sehr vielfältig als Forschungsbereich. Es gibt die Materialseite, es gibt die Bauseite. Welchen Teil schaust du dir an? Also was ist dein Fachgebiet?
Mein Fachgebiet ist die Betonbauweise. Also wir müssen natürlich schon verstehen, wie der Werkstoff an sich funktioniert. Aber wir beschäftigen uns vornehmlich damit, wie man mit Beton baut. Das nennen wir werkstoffgerechtes Konstruieren, werkstoffgerechtes Bauen mit diesem Werkstoff. Wir beschäftigen uns aber auch damit, wie man vielleicht in Zukunft mit Beton bauen sollte. Weil nicht alles das, was man heute macht, effizient im Sinne von ressourceneffizient ist. Und ja, wir beforschen auch, wie man zum Beispiel mit neuen Betonrezepturen, neuen Betonarten in Zukunft bauen kann.
Was ist eigentlich Beton?
Beton, also unwissenschaftlich gesprochen, ist Beton ein Stein. Das ist ein Stein, den wir vermögen, ohne großen Aufwand auf die Baustelle zu bringen oder vielleicht sogar dort herzustellen und dann dort in eine beliebige Form zu gießen. Und dann erhärtet der und wird sehr fest, auch sehr steif, hat wenig Verformungen. Und so können wir unsere ganze gebaute Umwelt mit diesem Stein gestalten. Eigentlich ist es ein Stein. Wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen genauer anschaut, ein bisschen wissenschaftlicher sagen möchte, dann ist das Zement und Wasser zu einem Zementleim verrührt, in den man dann Gesteinskörnung beigibt, sehr viel Gesteinskörnung sogar. Die ist dann abgestuft in ihren Größen und dieser Zementleim klebt diese Steine zusammen, erhärtet, wird dann sogenannter Zementstein, in dem diese Gesteinskörnung, Zuschläge sagen wir auch gern, eingebettet ist. Und das Ganze ist dann unser Beton als Werkstoff.
Wie baut man mit Beton und vor allem auch, wie unterscheidet sich das, weil du gesagt hast, baustoffgerechtes Bauen, wie unterscheidet sich das von anderen Baustoffen, wie zum Beispiel Holz?
Ja, das ist ein Riesenthema, das Bauen mit Beton, weil dieser Stein, der ist besonders druckfest. Also man kann wunderbar auf diesen Stein drücken und kann quasi alles bauen, wo nur Druck herrscht. Das haben die Römer zum Beispiel früher gemacht. Wenn man guckt, so diese Viadukte mit diesen Bögen, die sind ja sehr enge Bögen. Da sind fast nur Druckkräfte in diesen Bauwerken und das kann der Beton für sich super. Heute wollen wir nicht mehr so bauen. Wir wollen eher schlanke Konstruktionen. Die Architektur ist natürlich viel weiter als früher in Rom. Und diese schlanken Konstruktionen, die haben auch Zugkräfte, die kann der Beton überhaupt nicht. Der kann wunderbar gedrückt werden, ganz wenig nur gezogen werden, dann reißt er. Deshalb sehen wir an diesen Stellen, wo in dem Bauwerk Zugkräfte entstehen, sehen wir Bewährung vor, also ein zugfestes Material. Meistens sind das so Bewährungsstähle, also Betonstahl sagt man auch. Das sind Stäbe, die legen wir dann dorthin. Und wir beschäftigen uns sehr stark damit, wo muss denn wie viel von diesem Stahl sein, damit am Ende eine sehr schlanke Konstruktion, eine sehr vielleicht auch waghalsige Konstruktion noch funktioniert, aber auch ganz klassisch im Wohnbau oder im vielen anderen Bereichen auch, wie man klassisch mit Beton baut, ohne dass man zu viel Bewährung dort eingibt oder die Bewährung an der falschen Stelle hat.
Wenn der Beton jetzt diese Bewährung braucht, warum baue ich dann nicht gleich aus einem anderen Material?
Ja, weil der Stein, der ist sehr robust. Der ist sehr widerstandsfähig gegen die Umwelteinwirkungen. Der hat aber auch eine sehr hohe Steifigkeit. Er hat es vorhin schon gesagt, diese Steifigkeit ist sehr wichtig, damit Verformungen gering bleiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr weit gespannte Brücke baue, dann kann ich die aus Beton sehr schlank gestalten, weil der Werkstoff an sich sehr steif ist. Und wenn man so schaut, im Holzbau, aber auch im Stahlbau sind ja auch weit gespannte Brücken gebaut worden. Die sind alle sehr hoch. Die brauchen alle einen Bogen oben drüber, einen Bogen unten drunter oder einen Bogen oben und unten mit so Aussteifungen. Und ja, also die Steifigkeit ist sehr wichtig, die Dauerhaftigkeit eben, Widerstand gegen Einwirkungen von außen, Tausalz im Straßenverkehrswesen, machen wir viel mit Tau im Winter, hier zumindest in unseren Breitengraden, das kann der Beton super ab. Und ja, vielleicht sage ich die Wahrheit, Beton ist auch sehr günstig. Also Beton ist vergleichsweise kostengünstiges Material für die Qualität, die er hat. Ja, und das, ich glaube, das absolute Erfolgskonzept vom Beton ist, dass der Beton tatsächlich der Werkstoff ist, der am resilientesten ist gegen die Inkompetenz des Anwenders. Also wenn man mit Beton baut, kann man tatsächlich den ein oder anderen Fehler machen und der Werkstoff verzeiht es. Das funktioniert mit anderen Materialien im Holzbau, im Stahlbau deutlich weniger.
Was wären das zum Beispiel für Fehler, die der Beton schlucken könnte, unter Anführungszeichen?
Also was ich hoffe heute nicht mehr so viel, aber in der Vergangenheit sehr viel gemacht wurde, ist, wenn der Beton dann flüssig auf die Baustelle kommt, soll eingebaut werden und sich vielleicht gar nicht so gut bewegen lässt, in die Form bringen lässt, dann wird dort einfach mit Wasser nachdosiert. Das ist für den Beton eigentlich Gift, aber das erträgt er schon so ein Stück weit, ohne dass man im weiteren Verlauf dann Schäden hat, Einbußen an der Dauerhaftigkeit, sowas. Oder man verdichtet gar nicht ordentlich, also dieser flüssige Werkstoff muss gut verdichtet werden. Das wird auch nicht immer ordnungsgemäß gemacht. Auch die Schalungskörper, in denen dann reinbetoniert wird, die werden zwar abgenommen auf der Baustelle, aber da findet sich auch immer mal irgendwie ein Fremdkörper noch drin. Der wird einfach mit einbetoniert, ohne dass das in weiterer Folge große Probleme gibt.
Du hast jetzt sehr viele Vorteile genannt des Bauens mit Beton. Beton ist aber auch sehr oft in Verruf, gilt als umweltschädlicher Baustoff. Es wird immer davor gewarnt, dass alles zu betoniert wird. Kannst du diese Argumente und diese Kritik nachvollziehen?
Jein, will ich mal sagen. Natürlich kann ich sie insoweit nachvollziehen, dass wenn man durch unsere gebaute Umwelt geht und sich umschaut, ist alles voll Beton. Und dann kann man natürlich den Schluss ziehen, ja, es wird viel zu viel mit Beton gebaut. Zumal der Beton ja tatsächlich sehr kritisch zu sehen ist im Sinne seiner Umweltwirkungen, weil der Beton, vor allem der Bestandteil Zement im Beton, der hat eine sehr große CO2-Emission. Um den Zement herzustellen, geht man her und treibt dem Kalkstein das CO2 aus in einem Brennvorgang. Und man mag es nicht glauben, aber fast 60% der CO2-Emissionen unseres Werkstoffs Zement ist dieses Austreiben des CO2s bei der Entsäuerung des Kalksteins. Und nur 30% sind dann die Energieressourcen, die man braucht. Meistens sind das fossile Energieträger, die man noch braucht, um eben diese Entsäuerung des Kalksteins, das Brennen des Kalks zu befeuern. Und dieses CO2, das ist, wenn man das am Ende aufsummiert, gibt es unterschiedliche Rechnungen, je nach Systemgrenze, Berechnungsansatz, will ich vorsichtig sein. Aber die Bandbreite sind 5-15% unseres menschgemachten CO2-Ausstoßes auf den Beton zurückzuführen. Und da kann man natürlich sagen, ist das wirklich notwendig? Und wenn man dann rumschaut und sieht überall Beton, dann kommen eben solche Meinungen zustande. Alles wird zu betoniert, müssen wir aufhören damit, Beton ist umweltschädlich. Umgekehrt ist es so, wenn man denn mal mit seinen offenen Augen durch die gebaute Umwelt geht, das empfehle ich eigentlich jedem, der die sich die Frage stellt, geht man mit offenen Augen durch die gebaute Umwelt und dann achtet man mal drauf, was ist denn jetzt alles aus Beton? Da wird man sehr viel finden. Aber viel wichtiger ist, sich dann die Frage zu stellen, wie würde das, was ich da gerade sehe, in einem anderen Werkstoff aussehen? Oder noch besser, könnte ich jetzt darauf verzichten, dass das da so ist?
Das heißt, auf Beton kann man also in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht verzichten, weil es einfach notwendig ist als Baustoff, so wie ich das jetzt verstanden habe. Gibt es dann Möglichkeiten, den Bau umweltfreundlicher zu machen?
Gibt es ganz viele Möglichkeiten und das beforschen wir auch. Also da gibt es zum Beispiel Ansätze, die dahin gehen, dass der Zement, von dem ich vorhin gesprochen habe, weniger CO2-Emissionen hat. Man hat andere Zumalstoffe, man drückt diese CO2-Emissionen des Zementes nach unten. Das geht aber nie auf Null. Also das wird immer so sein, dass dort CO2 rauskommt. Das versucht man dann abzuscheiden und anderen industriellen Prozessen zuzuführen. Bis hin sogar, dass man dieses CO2 nimmt und gleichzeitig diese Zuschlagstoffe, diese Gesteinskörnung aus abgebrochenem Beton herstellt und dann wieder mit CO2 begast, sodass sich dort in diesem abgebrochenen Betonstein eine Kalksteinbildung durch die Bindung des CO2s bildet und man so CO2 speichert. Das reicht natürlich nicht aus. Also so viel CO2 kann man gar nicht speichern, wie der Zement, den wir verbauen, emittiert. Aber das sind so erste Ansätze. Ein anderer Ansatz ist, da beschäftigen wir uns viel, dass so, wir nennen das agile Tragwerksplanung, also dass man von der Tragwerksplanungsseite her den Beton nicht als Massenbaustoff verwendet, das ist das, was heute sehr stark passiert, sondern dass man eher wieder zu einem Bewusstsein zurückfindet, Beton ist ein Qualitätswerkstoff und den setzen wir wirklich nur dort ein, wo wir ihn brauchen. Das heißt aber auch, dass man wieder schlankere Konstruktionen zulässt, man hat höheren Schalaufwand, das bedeutet größeren Arbeitsaufwand auf der Baustelle und das geht oft einher mit mehr Kosten durch Lohnkosten. Jemand muss diese Schalung bauen, jemand muss sich darum kümmern, diese eher filigraneren Bauteile zu bauen. Aber ich glaube, dass in einer Zukunft, in der CO2 bepreist wird, dann auch natürlich der Werkstoffpreis wieder steigt und diese Art des Bauens auch attraktiv werden kann.
In die Richtung wäre jetzt meine nächste Frage gegangen. Wofür verwenden wir momentan Beton? Also wie wird er eingesetzt aktuell und wofür wäre er eigentlich ideal?
Beton gibt es eigentlich überall. Also den gibt es im Wohnbau, den findet man in jedem Fundament, den findet man im Verkehrswegebau, den finden wir in Brücken, in Tunneln, in Unterführungen, den finden wir in Industrieanlagen bis hin zu Laboren. Das ist ein essentieller Bestandteil unserer Energiegewinnung in Kraftwerken. Große Staumauern haben wir aus Beton. Es gibt aber auch heute noch Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke, es gibt Atomkraftwerke. Die werden alle sehr stark mit Beton gebaut und auch dann später Atommüllrestbehälter sind aus Beton. Beton gibt es aber auch im Abwasserbereich, auch im Wasserbereich, in Brunnen gibt es Beton, in Kanälen, in der Schifffahrt. Es gibt de facto überall Beton. Und in ganz vielen Bereichen ist die Verwendung von Beton alternativlos, aus meiner Sicht. Was Alternativen hat, ist diese Bindemittelverwendung, wo ich vorhin gesprochen habe, also dass man eher zementreduzierte Bindemittel hat. Es gibt sogar zementfreie Betone und dass man genau für diese Betone den richtigen Anwendungsfall findet und vor allem auch die Herstellung dieses Bauteils auch so gestaltet und kontrolliert, dass am Ende die Qualität passt. Das ist, glaube ich, eine ganz große Hausaufgabe, die wir im Betonbau haben, den Betonbau wieder als Qualitätswerkstoff zu sehen und auch in der Herstellung so zu agieren, dass er die Qualität am Ende auch hat. Das heißt, ordentlich nachbehandeln, die Frischbetontemperaturen so gestalten, dass es zur Umgebungstemperatur passt. Das machen wir heute im Sinne eines schnellen Bauens leider noch nicht so gut, wie wir könnten.
Du hast jetzt schon mehrere Aspekte genannt, woran man forscht. Also einerseits daran, eben die Bindemittel zu verändern, aber andererseits daran, dass man eben weniger Beton verwendet und das filigraner macht. Wo hast du das Gefühl, dass es in Zukunft hingehen wird? Also wie werden wir in Zukunft mit Beton bauen? Wird es eine Kombination aus beiden sein? Wird es eine Richtung einnehmen? Wird es so bleiben, wie es jetzt ist?
Da kommt noch viel mehr dazu. Also jetzt haben wir über die Optimierung der Bindemittel gesprochen oder ich sag mal die CO2-Reduktion in den Bindemitteln. Wir haben über die Betonbauweise im Sinne von Bauteilgeometrien und von Querschnitten gesprochen. Das geht aber noch viel weiter, dass man auch die Bewährungen, die da eingebaut werden, das darf man nicht unterschätzen. Da ist zwar massenmäßig nicht so viel drin, aber eine Stahlbewährung hat einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck als der Beton. Und wenn wir anfangen, die Bewährung zu reduzieren, die heute oftmals sehr aus pragmatischen Gründen eingebaut wird. Also man baut dort sogenannte Mindestbewährungen ein. Man sagt, ich denke über bestimmte Dinge nicht nach und da sehe ich für diese Dinge einfach eine Bewährung vor. Ganz pragmatisch. ganz heuristisch, hat mit der tatsächlichen Mechanik dahinter nicht immer was zu tun. Ich glaube, das ist eben in diesem Mix agile Tragwerksplanung, man nutzt gesicherte wissenschaftliche Methoden, auch dann in der Bemessungspraxis, auch wenn es vielleicht am Anfang etwas länger dauert, das alles zu planen, zu berechnen, aber am Ende ist es doch werkstoffoptimiert. Man geht hin und akzeptiert wieder, dass man optimiertere Geometrien findet, den Einsatz von, wenig bis gar nicht mit Erfahrungswerten ausgestatteten Bindemitteln. Das ist ein ganz großes Thema im Bauwesen, die Erfahrung. Wir machen etwas so, weil wir es schon immer so machen. Das muss sich ändern und ich glaube, das wird sich ändern. Wenn man sich gibt eine Roadmap von der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie, die aufzeigt, wie man eben diesen Net-Zero-Ziel auch im Betonbau näher kommt. Und da ist ein großer Teil, ist dieses Speichern von abgeschiedenem CO2, aber auch ein großer Teil ist die Optimierung der Bindemittel bis hin zur Betonbauweise. Also das, was wir machen, diese Betonbauweise, ist dort mit, ich glaube, aktuell 10% eingepreist. Genau.
Wohnst du selbst in einem Betonbau?
Nee. Also ich wohne nicht in einem Betonbau. Ich wohne in einem Ziegelhaus. Hat natürlich Betondecken, dieses Ziegelhaus. War auch kein neues Haus, also im Sinne einer Kreislaufwirtschaft habe ich mir kein neues Haus gebaut, sondern ein altes Haus gekauft, das, gelinde gesagt, ziemlich kaputt war. Wir haben es dann repariert, aber möglichst unter Bewahrung des alten Erscheinungsbildes. Und ja, es ist ein Ziegelbau.
Wie bist du selbst in dieses Forschungsgebiet gekommen?
Also ich habe ganz klassisch angefangen zu studieren, damals in Leipzig, und hatte zunächst während meines Studiums ein viel größeres Interesse in der Geotechnik, in der Bodenmechanik, bis hin zum Tunnelbau. Dann auch zweimal das Studium unterbrochen und war dann auf Großbaustellen. Einmal war das so Rüttelstoppverdichtung im Baugrund. Dann war ich auch am Gotthard-Basistunnel ein halbes Jahr im Vortrieb tätig. Das war sehr, sehr spannend. Und dann hat mein Herz zunächst für diese Disziplin geschlagen. Allerdings habe ich dann im weiteren Studiumverlauf gemerkt, dass Beton zunächst mal überall ist und dass auch bei uns damals, wo ich studiert hatte an der Universität Leipzig mit dem Professor Thue, ein wahnsinnig renommiertes Institut war, an dem man wirklich auch so mechanisch basiert, nicht Empirie getrieben, sondern sehr fundierte Forschung im Betonbau getrieben hat. Und dann tat sich dort ein Forschungsfeld auf, damals ganz neu, thermohygro-chemomechanische Simulation des Betons, also super kompliziert, gab auch ganz wenig zur damaligen Zeit. Und da habe ich angefangen, tatsächlich als Student ganz primitiven Simulationstools, wenn man das heute mal sieht, und habe immer mich weiter reingearbeitet, fand das total spannend. Worum geht's da? Da geht es darum, dass man in einem Berechnungsmodell simuliert, der Beton kommt quasi flüssig auf die Baustelle und dann erhärtet er. Während der Erhärtung wird er warm, kühlt wieder aus, er bekommt Festigkeit, möchte sich ausdehnen, zusammenziehen. Das kann er nicht immer, dann entstehen Risse, dafür bräuchte man Bewährung, die zu ermitteln gar nicht so trivial ist. Und mit diesen Modellen haben wir da immer weiter und weiter geschafft, dieses Verhalten des Betons bis hinein in die Nutzungsdauer zu simulieren. Heute können wir damit das Verformungsverhalten von weitgespannten Freivorbaubrücken simulieren. Das versetzt uns in die Lage, fugenlose große Schleusen zu bauen. Ich war mit diesem Modell damals auch involviert bei der Konzeptionierung von einem riesigen Staudamm in Pakistan. Der war 700 Meter breit, 400 Meter hoch, 200 Meter dick. Wird 5 Jahre durchbetoniert und am Ende weiß man nicht, ob dieser gigantische, spröde Koloss erdbebensicher dasteht. Und da haben wir dann mit diesem Modell eine Lösung entwickelt, wie man das Ganze erdbebensicher gestalten kann. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war voll spannend für mich damals. Als Doktoratsstudent bin ich da immer nach Frankfurt geflogen, habe ich mit einem Ami und einem Briten getroffen. Wir haben da philosophiert, war toll. Dann haben wir das weitergetrieben, fugenlosen Hochbau in Belgien. Also wirklich große Baukrankenhäuser ohne Fugen. Heute baut man ja überall Fugen ein, weil man die Verformungen des Betons nicht so ganz beherrschen kann. Und steht bei uns in der Norm, wenn man alle 30 Meter eine Fuge baut, da muss man nicht nachdenken. salopp gesagt. Und was macht der Planer? Der macht alle 30 Meter eine Fuge. Das ist allerdings fürs Bauwerk nicht immer gut. Und wir haben da Methoden entwickelt, wie man sowas bauen kann, auch in die Tat umgesetzt. Also steht heute in Antwerpen zum Beispiel ein Riesenkrankenhaus, 200 mal 100 Meter Grundfläche, 18 Etagen mit 13 unregelmäßig angeordneten Gebäudekernen und nicht eine Fuge. Bin ich ganz stolz drauf. Und funktioniert super. So Sachen. Und heute versetzt uns diese Kompetenz der Simulation auch in die Lage, diese neuen Betone mit diesen neuen Bindemitteln, CO2-reduzierte Betone, haben anderes Verhalten während der Härtung. Das simulieren wir jetzt. Wir betesten das auch, machen Experimente im Labor. Aber am Ende gehen wir immer in die Simulation und simulieren auf Bauteilebene, auf Bauwerksebene die Performance dieses Werkstoffs und bestimmen auch mit, wie man bauen muss. Also welche Frischbetontemperaturen, wie muss nachbehandelt werden, in welcher Form, wie lange, unter welchen Randbedingungen. Welche Bewährung braucht es am Ende, um diese erhärtungsbedingte Verformungsverhalten noch steuern zu können? Das machen wir da. Also so fing die große Reise damals an mit einem kleinen Dirk im Studium, der sich dann eben für diese Simulation interessiert hat, ja.
Das war also ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Wenn wir uns ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es irgendwas, Herausforderungen, der du dir gerne stellen möchtest in deinem Forschungsbereich? Gibt es irgendein Thema, ein Problem, das du gerne angehen möchtest?
Absolut. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit. Also im Laufe meiner wissenschaftlichen Laufbahn habe ich mich immer tiefgründiger mit der Materie beschäftigt, mit diesen Simulationsmethoden, wie wir gesprochen haben, aber auch mit der Beurteilung bestimmter Verhaltensformen von Bauwerken. Und mit der Berufung zum Leiter des Instituts und auch der Übernahme der Forschungsverantwortung, sage ich mal, am Institut, ist mir bewusst geworden, dass wir einen riesen Gap haben zwischen dem, was wir beforscht haben, wo wir auch aus heutiger Sicht sagen, das sind gesicherte wissenschaftliche Methoden, und dem, was in der Praxis gemacht wird. Und meine Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe, damals bei der Übernahme der Professur, war es, diesen Gap kleiner zu machen. Deswegen gibt es eben so ein Forschungsprojekt, agile Tragwerksplanung. Wir arbeiten aktuell mit knapp 20 Ingenieurbüros zusammen, denen wir diese Methoden anhand ihrer Projekte demonstrieren. Also wir demonstrieren, wie würden wir es machen, während sie es so machen wie immer, um aufzuzeigen, wo liegt das Optimierungspotenzial, wo liegt der Benefit von dem Ganzen, nicht nur hinsichtlich einer zeitoptimierten Planung, weil heute Zeit ist Geld, deswegen geht es immer nur um die Zeit, sondern auch hinsichtlich einer ressourcenschonenden, ressourceneffizienten Planung, die am Ende auch nicht viel teurer werden muss. Man spart ja auch wieder was. Aber die eben nicht etabliert ist. Das ist ein großes Ziel, was ich mir gestellt habe, diesen Gap kleiner zu machen. Und ein anderes Ziel ist, diese Interdisziplinarität des Bauens wieder kooperativer zu machen. Das heißt, interdisziplinäre Planung zwischen den Tragwerksplanern, als den ich mich jetzt verstehen würde, wir planen die Tragwerke, aber oftmals sehr entkoppelt von der Geotechnik. Das kann man sehr integrativ gestalten. Das mache ich auch mit meinem Kollegen Franz Tschuchnik, guter Freund von mir mittlerweile. Mit dem diskutieren wir sehr viel. Er ist an der Geotechnik, ich bin im Betonbau. Wie können wir die Disziplinen zusammenbringen? Aber auch in der Betontechnologie. Wir haben ein großes Institut für Betontechnologie mit großen Experten. Da arbeite ich sehr stark mit Joachim Jura zusammen bei uns von der TU Graz, der sich mit der Mineralogie sehr gut auskennt. Und dieses Wissen möchten wir übertragen in die Tragwerksplanung. Da wollen wir zusammenarbeiten. Bis hin zum integralen Tragwerksentwurf, das heißt Architektur zusammen mit der Tragwerksplanung. Die Architektur hat einen Entwurf, der ist oft in einem Zeitpunkt, der ist viel früher als unser Betonbau, als wir Tragwerksplaner kommen und das Ganze dann im Detail anschauen. Und wir könnten aber mit dem Entwurfsmodell der Architektur fast per Knopfdruck digitalen Planungsmethoden das übersetzen in ein statisches Berechnungsmodell, das vordimensionieren, voranalysieren und diesen architektonischen Entwurfsprozess mit statischer Information anreichern. Da kriegen die Architektinnen und Architekten unter uns immer gleich ein bisschen Herzflattern, wenn ich sowas erzähle. Es geht nicht darum, den Tragwerksentwurf möglichst statisch konstruktiv auszurichten, darum geht es nicht. Es geht aber darum, bestimmte Entscheidungen in einem architektonischen Entwurfsprozess mit statischer Information anzureichern. Also wenn aus der Architektur heraus vielleicht die eine Option und die andere Option gleichwertig sind, dass man sagt, ja, aber aus statisch-konstruktiver Sicht sind sie nicht gleichwertig. Dass man dann eine bestimmte Entscheidung vielleicht sehr früh in eine Richtung fällt, die uns dann in der Statik am Ende sehr viel bringt und sie nicht dem Zufall überlässt. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir, dass ich das in meiner Wirkungszeit den Weg damit ebne. Wir haben auch schon Projekte dazu, tatsächlich. Also wir arbeiten da auch tatsächlich mit Architekten zusammen, in sehr frühen Planungsphasen, teilweise in vorwettbewerblichen Phasen. Also es gibt noch nicht mal das Baurecht für das Projekt und dort sind wir tatsächlich von der Tragwerksplanung schon mit involviert und versuchen uns dort mit diesen digitalen Planungsmethoden an den Architekturmodellen.
Klingt auf jeden Fall so spannend und ich glaube, da werden wir noch einiges hören. Vielen Dank für das Interview.
Ich sage auch vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der nächsten Folge spreche ich mit Betontechnologen Joachim Juchert.